Ich traue mich nicht recht, nach dem vorhergegangenen jetzt noch also eine sozialethische Reflexion vorzunehmen. Denn das würde ja eigentlich fast Eulen nach Athen tragen oder, wie man im Ruhrgebiet sagt, Kohlen nach ins Ruhrgebiet. Die einzige Rechtfertigung sehe ich darin, dass eben auch einige Andeutungen gemacht wurden, die über das unmittelbar Praktische und Konkrete hinausgehen. Wenn die Bundeskanzlerin nach China fährt und zurückkommt, wird sie gleich gefragt, ob sie denn auch über Menschenrechte gesprochen habe. Wenn sie eine Antwort gibt, dann wird sie sagen, ja natürlich habe ich über die Freiheitsrechte gesprochen, denn die Demokratie ist die politische Ordnung der Freiheit, wie die soziale Marktwirtschaft die wirtschaftliche Ordnung der Freiheit ist. Über soziale Grundrechte wird sie wenig sagen. Ich vermute, dass das auch mit ihrer DDR-Vergangenheit zusammenhängt. Interessant finde ich jedenfalls auch, dass die IG Metall und der DGB und auch die katholische Arbeiterbewegung seit Jahren eine Kampagne über gute Arbeit ins Leben gerufen hat. Ob es überhaupt möglich ist, in kapitalistischen Unternehmen gute Arbeit zu realisieren unter ungerechten Verhältnissen. Ob das vielleicht ein Alibi ist, also eine Kampagne über gute Arbeit zu machen, weil man sich eben mit den ungerechten Verhältnissen abgegeben hat, als gäbe es ein richtiges Leben im Falschen. Trotzdem empfinden 2/3 der Bevölkerung, dass es in den letzten Jahren in der Bundesrepublik, dass in der Bundesrepublik in den letzten Jahren die Gerechtigkeit abgenommen habe. Also das Gespür für Gerechtigkeit und nicht nur für gutes Leben, für Orientierung des guten Lebens, für die Wertedebatte oder für die grundlegenden Werte der Bundesrepublik, nämlich die Freiheitswerte, ist durchaus bewusst. Deshalb möchte ich die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stellen. In einem ersten Punkt fragen oder mich auf die Suche machen nach den Spuren der Gerechtigkeit und dann die Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung zu begründen versuchen. Im zweiten Schritt möchte ich dann eben aus dieser Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung den Zusammenhang zu den Menschenrechten als Menschenrechtsbewegung und als Menschenrechtsproklamation versuchen. Und drittens möchte ich dann zeigen, dass die Verwirklichung der Beteiligungsgerechtigkeit, also der Beteiligungsrechte, nicht der bürgerlichen Freiheitsrechte oder der sozialen Grundrechte, die notwendige und hinreichende Bedingung dafür ist, dass eben Gerechtigkeit in der Gesellschaft verwirklicht wird, in der Form eben auch sozialer Grundrechte. Erstens also Gerechtigkeit. In der Regel wird die Gerechtigkeit als Tugend angesehen und damit ist also schon eine erste Verschiebung gegeben, dass man sich nicht über die Gerechtigkeit als Grundnorm einer politischen Ordnung, als Grundnorm einer demokratischen Gesellschaft befassen muss. Man kann das auf die individuelle Ebene legen und hat dann wie üblicherweise eine Antwort gefunden auf gesellschaftliche Risiken, die eben auch in der Regel individualisiert werden. Also zunächst einmal der Weg auf den Spuren der Gerechtigkeit. Sie kennen alle und denke, die Juristen sind damit vertraut, jeden das Seine von Ulpian. Das ist die erste Antwort, die wird auch selbst in dem Vatikanischen Rundschreiben gegenwärtig über die Entwicklung der Menschen als Antwort gegeben auf die Frage der Gerechtigkeit, rein formal. Ich finde das zunächst mal eine leere Formel. Es sei denn, man bezieht sich auf die ursprüngliche platonische Form dieser Formel, die sagt, Gerechtigkeit bedeutet, wenn jeder das tut, was ihm zukommt, das ist gerecht. Das heißt, Gerechtigkeit ist Praxis und nicht irgendeine theoretische Formel, also handlungsorientiert. Und so ist auch verständlich, dass Aristoteles und Thomas aus dieser Praxisorientierung dann eben auch die Gerechtigkeit als Grundnorm einer Gesellschaft ansehen kann. Insofern unterscheiden sowohl Aristoteles als Thomas zwei Gerechtigkeiten: eine allgemeine Gerechtigkeit und eine besondere Gerechtigkeit. Und diese besondere Gerechtigkeit wird dann nochmal unterteilt. Die allgemeine Gerechtigkeit ist eben, wenn eine Gesellschaft in Ordnung ist, also die Grundnorm einer geordneten, einer richtigen, so müsste man sagen, Gesellschaft. Und diese Grundnorm lässt sich dann ausfalten in zwei besondere Gerechtigkeiten, nämlich die sogenannte Verteilungsgerechtigkeit und die sogenannte Tauschgerechtigkeit. Diese Einteilung übernimmt dann Thomas. Die Nachfolger haben eigentlich nicht mehr diese Vorstellung, dass die Gerechtigkeit, so wie Aristoteles sagt, die Gerechtigkeit schöner als der Morgenstern ist. Also das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Die haben dann ein Gerechtigkeitsdreieck konstruiert, indem sie zunächst einmal die sogenannte allgemeine Gerechtigkeit in die gesetzliche Gerechtigkeit, die Justitia Legalis, umformuliert haben und dann bezeichnet diese Gerechtigkeit das Verhältnis des Einzelnen zum Staat, also den Gehorsam gegenüber den Gesetzen. Während dann die Verteilungsgerechtigkeit das Verhältnis des Staates zu den Einzelnen in der Zuwendung oder Zuweisung bestimmter Güter von Waren und Leistungen an den Einzelnen zum Ausdruck bringt. Und dann umgekehrt die sogenannte Tauschgerechtigkeit, die Justitia Commutativa, das ist diejenige, die auf dem Markt oder unter den Bedingungen gleichrangiger Verhandlungsposition untereinander Leistung und Gegenleistung austauscht. Was ist nun soziale Gerechtigkeit? Auf einmal taucht das Wort soziale Gerechtigkeit auf, also eine Genitivgerechtigkeit oder eine adjektivische Gerechtigkeit. Die bisherigen antiken und mittelalterlichen Vorstellungen von der Gesellschaft gingen davon aus, dass die Autoritäten der Gesellschaft, die Monarchen oder die Regierenden oder der gewissenhafte Gesetzgeber im Grunde die Weltordnung, die Weltvernunft oder den Schöpferwillen Gottes in die Gesellschaft haben einfließen lassen. Das war die selbstverständliche Voraussetzung, sodass derjenige, der den Gesetzen gehorcht hat, auch immer an dem Platz, wo er stand oder wo sie stand, meistens ja in der Zeit nur wo er stand, sicher sein konnte, dass er der Weltvernunft folgt oder dem Willen des Schöpfergottes Genüge tut. Erst als diese Gesellschaftsordnung zerbrach, war das Empfinden deutlich, diese Gesellschaft, in der es so viele machtbestimmte Asymmetrien gibt, ist keine geordnete Gesellschaft und ist auch keine gerechte Gesellschaft. Und so insofern ist die soziale Gerechtigkeit erst das Ziel, auf das hin die in Unordnung und in ungerechten Verhältnissen existierende Gesellschaft hingeordnet und verändert werden müsste. Insofern hat die soziale Gerechtigkeit immer einen dynamischen Charakter, fast einen reformatorischen, vielleicht sogar revolutionären Charakter. Vielleicht ist es auch verständlich dadurch, dass dann immer der Inhalt der Gerechtigkeit einer dauernden gesellschaftlichen Diskussion unterliegt. Nicht nur durch die Unterlegenen, sondern auch durch die Beherrschenden und gleichsam durch eine Gerechtigkeitsdebatte die Bevölkerung auf politische Ziele der Herrschenden auszurichten. Das möchte ich veranschaulichen an diesem großen Gerechtigkeitsdiskurs zu Beginn des Jahrhunderts, wo also alle Vertreter der Großparteien, sowohl in der CDU als auch in der SPD, der Bevölkerung klarzumachen versuchten, die herkömmliche Auffassung von Gerechtigkeit in Deutschland ist out, nämlich die Verteilungsgerechtigkeit. Die Verteilungsgerechtigkeit gibt keine Antwort mehr auf die großen Herausforderungen der Globalisierung, des demografischen Wandels und der technischen Entwicklungen. Der neue Name für Gerechtigkeit heißt Chancengleichheit. Chancengleichheit klingt egalitär, meint aber nur formale Chancengleichheit. Das heißt, der Staat zieht eine Linie und lässt die Leute laufen, entsprechend ihren Fähigkeiten und entsprechend ihrer Energie, die sie einsetzen. Die Menschen sind nun mal unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Talente und setzen auch unterschiedliche Energien ein, also bringen unterschiedliche Leistungen hervor, sodass eine Gesellschaft diese unterschiedlichen Talente und unterschiedlichen Energien auch honorieren muss. Leistung muss sich lohnen. Und von daher kann man sagen, eine Gesellschaft, deren Einkommens- und Vermögensverteilung sehr gespreizt ist, spiegelt nur die Antwort, die richtige Antwort wider, dass eben halt die Mobilisierung von unterschiedlichen Talenten und die Mobilisierung unterschiedlicher Energien belohnt wird. Deshalb Vorrang der Leistungsgerechtigkeit und der Marktgerechtigkeit, denn der Markt ist das Steuerungssystem, das diese unterschiedlichen Leistungen jeweils auch unterschiedlich honoriert. Im Unterschied zu der Verteilungsgerechtigkeit, die nach Bedarf hin austeilt. Dann hat man noch die Generationengerechtigkeit entdeckt, ohne zu wissen, was das eigentlich sei. Weil die Generation ja nicht Vater, wie heißt das, Urahne, Großmutter, Mutter und Kind ist in der Familie, sondern es ist einfach die Gruppe der gesellschaftlich Aktiven oder der wirtschaftlich Aktiven, die ein Bruttosozialprodukt bereitstellen, das für sie und für die Nicht-Erwerbstätigen noch nicht oder nicht mehr Erwerbstätigen ausreichen muss. Also eher eine sozialversicherungstechnische Formulierung, wenn man da von Gerechtigkeit reden will. Eine Gerechtigkeit gegenüber kommenden Generationen kann es eh nicht geben, finde ich, weil das Subjekt einfach nicht da ist. Justitia est inter alios, sagen die Lateiner. Die Kritik an diesen Gerechtigkeiten schließt natürlich auch überhaupt jede Kritik an Genitivgerechtigkeiten ein und den Gerechtigkeiten mit den entsprechenden Adjektiven. Gerechtigkeit als Grundnorm einer Gesellschaft, eben schöner als der Morgenstern. Was spiegeln denn die Gerechtigkeitsdebatten an positivem Sinn? Erstens, dass heutzutage in modernen Gesellschaften die Mitglieder der Gesellschaft selbst sich darüber verständigen müssen, was sie als gerecht ansehen. Es kann nicht sein, dass irgendeine Gruppe, irgendeine partikuläre Gruppe in der Gesellschaft meint, was uns passt, was wir mögen, was wir für lebenswertes Leben ansehen, müssen wir auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Diese Übergriffe gibt es ja laufend. Ob die Christen, die Muslime jetzt vereinnahmen wollen und sagen, ihr müsst so sein wie wir, weil wir eine Wertegemeinschaft sind hier in Europa, die sich zunächst mal nicht mit dem verträgt, was ihr hereinbringt. Also in einer modernen, pluralen Gesellschaft bedeutet Gerechtigkeit, sich zu verständigen auf das Mindestmaß an allgemein verbindlichen Normen, deren Einhaltung die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns nicht wechselseitig die Köpfe einschlagen oder wechselseitig diskriminieren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass jede normative Überzeugung sich anbinden muss an die Situation. Erst geht es um die Deutung der Situation, die natürlich auch so plural ist wie die Gesellschaft. Aber erst die Verständigung über die Situation lässt uns dann in einem zweiten Schritt fragen, in einer solchen Gesellschaft, wie wir uns verständigen über die normative Antwort auf eine solche Situation, die uns herausfordert und immer neu herausfordert. Das gibt natürlich zwei Antworten. Entweder fasse ich die normative Überzeugung an die Situation an, also Gerechtigkeit als Anpassung an das, was ist. Das haben uns, denke ich mal, die Rot-Grünen vorzuschreiben versucht. Oder ich mache in einer Situation, die geprägt ist von extremen oder sehr strukturiert verfestigten Schieflagen, Asymmetrien, die Gerechtigkeit, die normative Überzeugung als einen Gegenentwurf. Seinen normativen Gegenentwurf gegen das, was ist. In einer Situation wachsender vertikaler Ungleichheit würde ich jetzt einmal vorschlagen, oder ich finde es auch gar nicht einigermaßen plausibel, Gerechtigkeit nun als Gleichheitsvermutung, als Gegenentwurf dann vorzulegen. Das stößt natürlich auf erhebliche Einwände. Die Menschen sind unterschiedlich in ihren Talenten, auch in der Mobilisierung ihrer Energien. Wer jetzt diese Unterschiede gleichmachen wollte, der treibt die Schwächeren, die Benachteiligten in einen Rattenrennen hinein, das erstens erfolglos ist und die Leute auch praktisch depressiv macht. Die also jetzt diesen erfolglosen Kampf oder dieses erfolglose Wettrennen eingehen sollen. Zum anderen kann die Gesellschaft denn einfach sagen, die Talente, die da sind, die verschiedenen Talente, die gehören mir und die kann ich entsprechend manipulieren. Gibt es nicht ein Eigenrecht auf die Begabung, die die einzelnen Menschen haben? Und schließlich, wenn also diese Nivellierung oder diese Angleichung der unterschiedlichen Talente und Leistungen erfolgen sollte, ist das nicht ein Eingriff in das Schicksal? Oder christlich oder fromm gesprochen, ein Eingriff in die Schöpfung. Nun zur Erklärung, Gleichheit heißt ja nicht Identität. Zwillinge sind gleich, aber nicht identisch. Es geht also eigentlich nur darum, bei gleicher Gerechtigkeit, dass Menschen verschiedene Merkmale in verschiedenen Merkmalen gleich sind und vielleicht in der Mehrzahl der Merkmale eben unterschieden. Abweichende Merkmale haben. Das heißt, es geht also immer nur um verhältnismäßige Gleichheit in Bezug auf das Merkmal, nicht in Bezug auf andere Merkmale. Die Juristen sagen das oder sie sagen das, Gleiches muss gleich, Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Oder die Verdi oder IG Metall werden sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dann ist aber die Frage, was ist der Bezugspunkt der Gleichheit? Woraufhin oder in welcher Hinsicht sind Menschen oder sind bestimmte Merkmale gleich? In der Antike war das relativ einfach. In einer geordneten Welt, die in sich schon mal als gerecht angesehen wird, da ist der Bezugspunkt der Gleichheit entweder das moralische Verdienst unterschiedlicher Menschen oder der gleiche Rang, auch wieder, der sehr gestuft ist, oder die unterschiedliche Funktion in der Polis, der Richter, die Richter, die Soldaten, die Regierenden, die Philosophen oder auch die Händler. Auf ihre Funktion hin kann man sie als gleich einsehen. Oder entsprechend ihre Rolle, die sie in einer solchen geordneten Gesellschaft haben. Das Gleiche gilt fürs Mittelalter. Die kopernikanische Wende in der Neuzeit besteht, finde ich, darin, hier in diesem, was die normative Überzeugung über die Gerechtigkeit angeht, darin, dass man sagt, der Bezugspunkt der Gleichheit ist nun das individuelle Subjekt in seiner gleichen Würde. Sodass also in demokratischen Gesellschaften die Anerkennung dieser gleichen Würde für jeden und für jede darin besteht, dass wir uns wechselseitig, jetzt rede ich vom Wir, dass wir uns wechselseitig dieses Recht, dieses gleiche Recht zugestehen, als Gleiche behandelt und anerkannt zu werden. Nebenbei kann man natürlich jetzt auch fragen, was ist der Grund dieser Würde? Oder, sag ich mal, was ist der Grund der Anerkennung? Die Würde. Aber was ist der Grund der Würde? Da werden wahrscheinlich jetzt wieder sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Die einfachste Antwort ist, dass wir uns wechselseitig als solche anerkennen. Das müsste ja eigentlich reichen. Aus welchen Motiven auch immer. Aber das ist, denke ich mal, die Grundlage der modernen Gesellschaften, die eben friedlich miteinander zusammenleben wollen. Und das wird als moralische Gleichheit bezeichnet. Diese wechselseitige Anerkennung und Achtung. Differenzen gibt es nicht in der Würde, gibt es auch nicht in diesem Recht auf Anerkennung. Differenzen kann es geben in wirtschaftlichen, in der Ausstattung oder in der Ausstattung mit wirtschaftlichen Gütern, in der Ausstattung unterschiedlicher Rangpositionen, auch in der Ausstattung mit bestimmten informellen Beziehungsnetzen. Aber die müssten dann eher in den Personen begründet liegen und nicht in der Begabung, in der Kompetenz, in den Beziehungsnetzen, im Status der Eltern oder der Verwandten oder der Familie. Also die Begabung, die Kompetenz, das Engagement des Einzelnen, der individuellen Person spielt dann eine Rolle, wenn es in diesen Bereichen, diesen vielleicht Randbereichen, ich sag mal in Anführungsstrichen, in diesen Randbereichen Unterschiede geben soll. Formal könnte man die moralische Gleichheit, die ist ja jetzt inhaltlich bestimmt, eigentlich im kantischen Sinn mit der Selbstzwecklichkeit einer jeden Person. Formal könnte man sie ja auch so formulieren, es geht darum, dass gesellschaftliche Verhältnisse, auch Unterschiede in der Güterausstattung, in der Rangstellung, also insgesamt gesellschaftliche Verhältnisse, vor denen gerechtfertigt werden, die von diesen gesellschaftlichen Verhältnissen in besonderer Weise betroffen sind, vielleicht negativ betroffen sind. Also den schlechtestgestellten, am wenigsten begünstigten. Das ist dieses Rawlsche Differenzprinzip. Oder auch die amerikanischen Bischöfe haben es einmal so formuliert, die Gerechtigkeit einer Gesellschaft wird nach biblischen Vorstellungen danach beurteilt, wie sie mit den am wenigsten Begünstigten in der Gesellschaft umgeht, mit den am Rande Stehenden. Und wer es ganz auf die Spitze treiben will, mit denen, die möglich mal rechtlicherweise, was wahrscheinlich so gar nicht geht, werden Sie jetzt gleich sagen, aber mit denen, ich sage mal allgemein, die jenseits des Randes dieser Gesellschaft stehen, das heißt, die auf den Schiffen in Richtung Europa sind, kommen. Da müsst, mit, das hat mir mal einer, der eben halt ein Mitbruder von mir, der sich da unheimlich engagiert für die Asylbewerber und so, der hat mir gesagt, in deinen Überlegungen tauchen ja die überhaupt nicht mehr auf, die in der Gesellschaft offiziell gar keinen Stand haben. Vielleicht müsste man das so erweitern. Und man dürfte nicht von Flüchtlingsbekämpfung sprechen, wie die Frau Merkel das tut, sondern die gehören zu uns. Georg Simmel hat es einmal so schön formuliert. Auch die Bewohner des Sirius, falls es sie gibt, sind uns nicht fremd. Solange wir sie, oder sobald wir sie an sie denken und sobald wir sie über uns Vorstellungen bilden über sie. Ich möchte an diese Reflexion über Gerechtigkeit, die ein bisschen allgemein ist, jetzt einmal anschließen, was folgt aus einer solchen sozialphilosophischen Reflexion über Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung. Meiner Meinung nach der Blick auf die Menschenrechtsbewegung als Bewegung, als soziale Bewegung, als Bewegung der Proklamation von Menschenrechten. Ich finde, dass diese Reflexion über Gerechtigkeit anschlussfähig ist oder umgekehrt, dass die Beachtung der Menschenrechtsproklamation anschlussfähig ist an eine solche sozialethische Reflexion über Gerechtigkeit. Ich möchte den Unterschied mal aufweisen zwischen der geschichtlichen Reihenfolge, wie diese Menschenrechtsbewegungen entstanden sind, und auf die logische Rangfolge in einer demokratischen Gesellschaft. Geschichtlich, ja, die bürgerliche Freiheitsbewegung war am Anfang gegen die Willkür des Staates in England oder auch in den USA oder so, oder in Frankreich. Der zweite Schritt war eben halt, waren halt wirtschaftlich-soziale Grundrechte gegen die Ausbeutung der Unternehmen und auch die Unterdrückung des Staates durch die Arbeiterbewegung, mal etwas grob und holzschnittartig. Und der dritte Schritt, die politischen Beteiligungsrechte, waren Forderungen gegenüber einer abgehobenen repräsentativen Demokratie, Forderung nach direkter Demokratie. Ein Einschub, ich mag nicht von Teilhaberechten reden. Warum, weiß ich selbst nicht. Ich möchte gerne mal einen Linguistiker da an diese Frage setzen, was der Unterschied zwischen Teilhabe und Beteiligung ist. Nach meinem Empfinden ist Beteiligung eine Frage der Menschenrechtsdogmatik. Es geht um Rechte auf Beteiligung. Bei Teilhabe geht es darum, dass irgendeine Elite andere teilhaben lässt an ihrer Perfektion.
Das Stückchen Kuchen.
Ja, also das ist so mein Vorwurf auch gegen zum Teil auch kirchliche Sprachregelung, zum Teil natürlich auch politische Sprachregelung der Teilhabe. Ich weiß nicht, wie Juristen das machen. Ich habe es jetzt heute Morgen auch ein paar Mal schon gehört, dass sie von Teilhabe sprechen. Wenn es richtig ist, dass Beteiligung das Subjekt dessen nennt, der Beteiligungsrechte einklagt, dann macht es einen Unterschied, wenn Teilhabe das Subjekt nennt, das praktisch teilhaben lässt. In einer kirchlichen Denkschrift ist das mal so gesagt, ist das jetzt bildlich, alles metaphorisch gesagt, Teilhabe, das ist so wie Gott, also das vollkommene Wesen, alle anderen in der Welt teilhaben lässt an seiner Vollkommenheit. Das ist natürlich ein völlig ungeeignetes Bild, eine demokratische Gesellschaft zu beschreiben. Oder der mystische Leib Christi, ja, das ist jetzt die kirchliche Sprachregelung, der mystische Leib Christi ist so vollkommen, dass alle Glieder an ihm an dieser Vollkommenheit teilhaben. Auch das, finde ich, ist nicht gerade ein elegantes oder ein sehr intelligentes Bild, um eine demokratische Gesellschaft zu verdeutlichen. Aber das so nebenbei. Also Beteiligungsrechte. Ich möchte die logische Rangfolge aufzeigen, dass nämlich das Recht auf Beteiligung an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Entscheidungen in einer demokratischen Gesellschaft das Urrecht ist und nicht das bürgerliche Freiheitsrecht oder das soziale Grundrecht. Darüber kann man noch streiten. Das ist, meine ich, der Ursprung, dass ich berechtigt bin, oder jedenfalls das Einklage, aktiv an den Entscheidungen beteiligt zu werden und mich aktiv selbst darin zu vertreten. Die notwendige Bedingung, dass dieses Recht realisiert werden kann, dieses Beteiligungsrecht realisiert werden kann, ist die Anerkennung bürgerlicher individueller Abwehrrechte. Ich denke, das ist die notwendige Bedingung. Persönliche Entfaltung, Freiheitsausübung, die nicht eingeschränkt wird durch Behinderungen und Barrieren, die Dritte gegen mich aufrichten. Also Entfaltung der Persönlichkeit, Vertragsfreiheit, Gewerbefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Recht auf Privateigentum. So wird es ja gerne gesehen, als bürgerliches Freiheitsrecht. Das ist aber nur die notwendige Bedingung, um Beteiligungsrechte zu realisieren. Es fehlt die hinreichende Bedingung. Und das meine ich, das sind die sozialen Grundrechte. Sie schaffen die Voraussetzungen, sowohl die wirtschaftlichen als auch die gesellschaftlichen als auch die kulturellen Voraussetzungen, dass Menschen wirklich sich beteiligen können an dem, was in der Gesellschaft der Fall ist. Ich möchte das jetzt aufgliedern. Einmal diese wirtschaftlich-sozialen Grundrechte, die die Risiken absichern der natürlichen Lotterie. Wobei die natürliche Lotterie jetzt mal in zwei Formen auftritt und das andere ist die gesellschaftliche Lotterie. Die natürliche Lotterie, die tritt natürlich zunächst, würde ich mal sagen, auch sehr gemischt auf, nämlich als Asymmetrie wirtschaftlichen Leistungsvermögens. Ob das eine natürliche Lotterie ist, das ist vielleicht noch offen. Weil möglicherweise vermischt sich gerade in dieser wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit etwas Gesellschaftliches und etwas Psychosomatisches. Die modernen Gesellschaften sind Marktgesellschaften. Das heißt, die Lebenschancen werden über den Markt, über Märkte vermittelt, über Angebot und Nachfrage und auch nochmal über ein Angebot und Nachfrage nach Gütern und ein Angebot und die Nachfrage nach Geld. Also Marktwirtschaften sind Geldwirtschaften. Der Markt ist der logische Ort des Austauschs von Gütern. Angebot und Nachfrage werden über Preise gesteuert und diese Preise informieren eigentlich über Kaufkraft, über aktuelle Kaufkraft, nicht über die zukünftige Kaufkraft und die vergangene auch nicht, sondern die aktuelle Kaufkraft und das aktuelle Leistungsvermögen. Aber was für ein Leistungsvermögen? Es ist das zunächst mal das wirtschaftliche Leistungsvermögen. Was das ist, eine große Frage. Es ist nicht die Anstrengung, nein, es ist die Kaufkraft des einen, der über das wirtschaftliche Leistungsvermögen des anderen urteilt. Der Bauer in Peru baut Kartoffeln an, um die Nahrungsmittelbedürfnisse seiner Nachbarn zu befriedigen. Das ist keine wirtschaftliche Leistung, weil die Kaufkraft nicht da ist. Wenn er Orchideen züchtet und nach Europa transportieren lässt, dann ist das eine wirtschaftliche Leistung, weil hier die entsprechende Kaufkraft existiert. Das ist jetzt ganz einfach. Die Kaufkraft, die wirtschaftliche, also die Kaufkraft bestimmt, was wirtschaftliche Leistung ist. Und auch in diesem Prozess, der ja nicht entsprechend der neoklassischen oder des Hauptstroms der Wirtschaftswissenschaft eine Unzahl von gleichberechtigt agierenden Marktteilnehmern aufeinander abstimmt, sondern machtbesetzt ist. Und wenn es diese Asymmetrien der Macht auf den Märkten gibt, ist es klar, dass es Leistungsschwache und Leistungsstarke gibt. Und wenn diese Asymmetrien sich so verfestigen, dann denke ich, ist es auch verständlich, dass die Leistungsschwachen aus diesem Markt herausgedrängt werden. Und obwohl sie Bürger und Bürgerinnen einer demokratischen Gesellschaft sind, werden sie aus diesem Markt ausgeschlossen. Trotzdem, die Güter der Erde sind für alle da und jeder hat das Recht, auf der Erde das in Anspruch zu nehmen, was er braucht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern ist auch das Eigentumsrecht derer, die jetzt Zäune gelegt haben, eigentlich nur relativ. Und ich denke, es ist auch das Eigentumsrecht derer, die unter ihrem Boden, wo sie gerade wohnen, Öl haben, auch relativ. Wenn es darum geht, dass die Güter der Erde allen gehören. Wenn das so ist, dann denke ich, ist das soziale Grundrecht anerkannt, unabhängig von der Kaufkraft, unabhängig vom Leistungsvermögen, auf einen Mindestanteil an wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundgütern Anteil zu haben, darüber zu verfügen. Für ein menschenwürdiges Leben hieß es traditionell und ich meine, nach dem Europäischen Rat von 1984 heißt es, nicht ausgeschlossen zu sein. Das heißt, beteiligt zu werden an den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gütern, die in einem Teil dieses europäischen Raumes als unverzichtbar gelten. Und damit ist die Armutsdefinition zu einer politischen Dimension genannt. Armut ist Armut gemacht, ist gemachte Armut. Ausschluss ist gemachter Ausschluss. Nicht durch die, die ausgeschlossen sind, oder die sich ausgeschlossen haben, sondern diejenigen, die ausgeschlossen wurden. Und diejenigen, die ausgeschlossen haben. So. Das wäre also die Frage des Grundeinkommens und deshalb auch schon gleich des soziokulturellen Existenzminimums, das Beteiligung ermöglicht und nicht vor Hunger und Durst schützt. Nun, das war das sogenannte, das habe ich mal genannt, das scheinbar natürliche Risiko oder das scheinbar die scheinbar natürliche Lotterie. oder Schutz vor der scheinbar natürlichen Lotterie. Die ist ja natürlich nur scheinbar natürlich. Es gibt schon eine natürliche Lotterie und das ist Krankheit und Gesundheit, die auch nochmal, vielleicht auch nochmal unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Aber auch vielleicht auch das nur, es gibt keine, ich denke mal, ich würde es mal so ganz kurz zusammenfassen, diese scharfe Trennung zwischen natürlicher Lotterie und gesellschaftlicher Lotterie ist ein Konstrukt in unserer modernen Gesellschaft. Die wachsende gesellschaftliche und wirtschaftliche Verflechtung führt doch zu der Einsicht, dass eben Gesundheit und Krankheit nur begrenzt durch persönliches Handeln oder durch Schicksal verursacht sind, sondern immer auch sehr stark durch gesellschaftliche Verhältnisse. Und von daher entspricht auch das Recht auf eine Grundausstattung mit Gesundheitsgütern eben einem solchen sozialen Grundrecht. Was folgt daraus, wenn natürliche Lotterie und gesellschaftliche Lotterie schwer voneinander zu trennen sind? Interessant ist ja, dass die Solidarität der Menschen gegenüber natürlichen Lotterieschäden ungeheuer groß ist. Haiti, Tsunami, da schwillt gleichsam die Spendenbereitschaft nur über. Und sobald die gesellschaftliche Lotterie zuschlägt, da gibt es individuelle Erklärungen, haufenweise. Faule Säcke oder riskante Freizeitgestaltung und dergleichen mehr, sodass man also dann diese Risiken dann auch individuell zurechnen kann. In einer demokratischen Gesellschaft, denke ich, folgt daraus, erstmal lassen wir das, genau detailliert herauszukriegen, zu präzisieren, was natürliche Lotterie ist und was gesellschaftliche Lotterie ist. Und das will dann bedeuten, dass eine demokratische Gesellschaft eigentlich auch sehr nachsichtig ist mit Risiken, die vermeintlich auf individuelles Verhalten zurückzuführen sind, aber nicht eindeutig. Und dann, denke ich, ist eine Gesellschaft eher nachsichtig, eine demokratische Gesellschaft, die auf der moralischen Gleichheit der Menschen ruht, ist nachsichtig mit solchen Trittbrettfahrern oder mit solchen riskant Lebenden. Und unterliegt das auch nochmal einfach so einem sozialen Grundrechtsanspruch. So, nun noch die vielleicht eindeutiger gesellschaftlichen Lotterieschäden. Das erste würde ich sagen, das Recht auf Arbeit. Warum? Die moderne Gesellschaft ist eine Arbeitsgesellschaft unter kapitalistischen Voraussetzungen. Eine Minderheit derer, die früher mal über Grund und Boden und Geld und Sachvermögen verfügten in der Feudalzeit, verfügen heute über die Produktionsmittel. Die Mehrheit dagegen, der Bürgerinnen und Bürger, ausschließlich über das Arbeitsvermögen. Natürlich sehr jetzt einfach, holzschnittartig gesagt. Diese beiden Gruppen werden koordiniert durch den sogenannten freien Arbeitsvertrag. Nur dieser freie Arbeitsvertrag ist ein Zwangsverhältnis von Haus aus. Er setzt zwar die freie Zustimmung voraus, sonst käme ja nicht zustande, aber die eine Gruppe verfügt über andere Verhandlungspositionen und andere Verhandlungsmacht als die andere Gruppe. Und von daher sind das auch immer noch ungleiche Verträge und unter dem Verdacht, dass es ungerechte Verträge sind, ist er denn, es gibt den solidarischen Zusammenschluss der abhängig Beschäftigten, die dann erwirken, dass auf halbwegs auf gleicher Augenhöhe verhandelt wird. Das, denke ich, ist der Hintergrund des Rechts auf Arbeit. Diejenigen, die über das Arbeitsvermögen verfügen, müssen, sind gezwungen, sind gedrängt oder genötigt, ihr Arbeitsvermögen anzubieten und zu verkaufen und können nicht warten. Und von da aus lässt sich ein soziales Grundrecht auf Arbeit ableiten, wenn also diese strukturelle Machtschieflage gegeben ist und einfach strukturell aufrechterhalten bleibt. Und das gilt auch für die Phase der Arbeitslosigkeit, weil diejenigen, die praktisch arbeiten wollen und arbeiten können, nicht die Macht haben, über ihr Arbeitsvermögen hinaus sich auch selbst die Gelegenheit zu verschaffen, arbeiten zu können, wenn sie es wollen. Das ist das eine. Das zweite, das Recht auf Bildung. Menschen sind ungleich sicher in ihrem Verlangen nach Bildung. Nicht jeder ist gleichsam Bildungsgüter aufgeschlossen. Trotzdem, bei den meisten Menschen ist der Hunger nach Bildung genauso groß wie der Hunger nach Nahrung. Aber gleichzeitig ist der Zugang zu Bildungsgütern eben strukturell schief verteilt. Extrem abhängig von der Zugehörigkeit zu einer reichen Familie, zu bildungsnahen Familien und zu einer Familie, die also über informelle Beziehungsnetze verfügt, eben zu anderen Bildungseliten und zu anderen politischen oder wirtschaftlichen Eliten. Und diese Asymmetrie, denke ich, macht ein Recht auf Bildungszugang eben halt auch für alle plausibel, als soziales Grundrecht. Ich würde, Sie vermissen jetzt wahrscheinlich das Recht auf Wohnung, das hätte ich unter diesem Recht auf soziokulturelles Existenzminimum noch eingeordnet gehabt. Das Recht auf Gleichstellung. Mir geht es also darum, als Ausgangspunkt immer zu zeigen, es gibt strukturelle Asymmetrien, die sich verfestigt haben, Machtasymmetrien und Asymmetrien von Lebenschancen. Und da ist das Recht auf Gleichstellung der Frauen ein soziales Grundrecht, weil das Risiko, zum weiblichen Geschlecht zu gehören in einer patriarchalen Gesellschaft, ein gesellschaftliches Risiko ist. Und dementsprechend liegt es nahe, da auch da ein soziales Grundrecht auf Gleichstellung, wenn ich in die Verfassung, ja, irgendwie steht es ja in der Verfassung, aber jedenfalls als eine solche Proklamation, als solche Forderung aufzustellen. Das muss ich jetzt nicht weiter begründen. Und schließlich, als letztes, das Recht auf einen gleichen Umweltraum. Auch da, denke ich, gibt es global jedenfalls diese Machtasymmetrien, dass 20% der Weltbevölkerung einen Anspruch auf die Ressourcennutzung auf der einen Seite und auf die Tragfähigkeit der Erde erheben, der erstmal für die anderen 80% der Bevölkerung überhaupt nicht realisierbar ist und von daher auch eine andere Gewichtung, jedenfalls eine andere Verteilung dieses Anspruchs auf den Umweltraum oder wie man sagt, auf den ökologischen Fußabdruck gerechtfertigt ist. Und auch das wäre ein soziales Grundrecht all derjenigen, da müsste man sagen, das soziale Grundrecht der Völker in der Entwicklung oder der Völker, die in dem Ausmaß auf der einen Seite angewiesen sind auf wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung, auf Gleichstellung, auf Gesundheit, auf Zugang zu Wasser und zu anderen Lebenschancen, gegenüber denen, die all das haben, aber nicht bereit sind, das für alle zugänglich zu machen. Meine Damen und Herren, gleiche Gerechtigkeit angesichts des Klimawandels, angesichts der globalen Spaltung, angesichts dieser Asymmetrien, die ich jetzt in einzelnen Punkten dargestellt habe, scheinen mir jedenfalls die Proklamation sozialer Grundrechte, auch wenn sie in der bundesrepublikanischen, sehr stark an den bürgerlichen Freiheitsrechten orientierten Verfassung, noch nicht den Raum haben, den sie eigentlich haben müssten, angesichts dieser Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Aber nicht alles, was in der Verfassung steht, muss eine Aufforderung für soziale Bewegungen sein, es nicht auf die Dauer verfassungsrelevant werden zu lassen. Dankeschön.
Mehr.